Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Immer zu spät? Eine Fähigkeit, meint Eva Bieringer in der Welt und redet sich gekonnt ihr ständiges Verpassen von Zügen, Bussen und Terminen schön. Schließlich sei Zeitnot doch heute ein Statussymbol, ein voller Kalender gar mit dem Selbstwert verknüpft, je voller, desto doller. Man messe sich daran, wer mal wieder am meisten erlebt, gewuppt, gemultitaskt habe. Im Laufe des vergnüglich zu lesenden Artikels wird klar, dass ihre ständigen zeitlichen Fehlkalkulationen die Autorin schon in manch unangenehme Lage gebracht haben. Trotzdem verteidigt sie ihre akademische Viertelstunde. Flugs denkt die Pressebeschauerin, was sie doch für ein spießiges, berechenbares Wesen ist. Ein Text, geliefert erst nach Sendungsschluss, kann noch so super sein, die Redaktion wäre not amused. Letzter sein allerdings kann man auch zum Prinzip erklären. Das Prinzip Bremen nennt es Moritz Seifert. Wie seine ständig zu späte Kollegin schreibt er für die Welt. Liefert die heute ein Feuilleton der verfehlten Zielvorgaben? Das Prinzip Bremen mache seine Heimatstadt bei anderen Bundesländern beliebt, weil Bremen in fast jeder Statistik noch hinter ihnen liege, meint der Autor traurig, trotzig. Ob Arbeitsplätze, Fußball, Bildungsmonitor, nach Bremen käme ja meist lange nix. In loser Folge stellen Weltautoren ihre Heimatorte vor und der Bremer Seifert beneidet seinen Kollegen aus Ostwestfalen. Denn wenn es Ostwestfalen nicht gäbe, würde Deutschland zumindest eine Waschmaschinen-, Kaffeefilter- und Kondomkrise erleben. Wohingegen Bremen? Ehe sich die Lokalpatrioten der Stadt empören, schwenken wir um in die Süddeutsche Zeitung. Da leuchtet es uns so schön quietschgelb entgegen. Das Gartenei von Peter Gitzi, hergestellt von 1972 an im VEB-Synthesewerk Schwarzheide. Unter der Überschrift Sitze für den Sozialismus berichtet Renate Meinhoff von einer Ausstellung in Eisenhüttenstadt, die plastisch und elastisch zeigt, die DDR setzte auf Kunststoffmöbel, aber Material und Design kamen aus dem Westen. Pur-Möbel sorgten für Devisen, aber auch fürs eigene Land sei genug produziert worden. Die Süddeutsche meint, das Museum Utopie und Alltag zeige das bisher farbenfroheste Kapitel deutsch-deutscher Geschichte und Eisenhüttenstadt sei der ideale Ort für diese Ausstellung und auch für das Museum, das Alltagskultur und Kunst aus der DDR nicht nur bewahrt, sondern seit Jahren mit anspruchsvollen Sonderausstellungen immer wieder die Geschichte kompliziert halten will, wie Andrea Wieloch sagt, die Leiterin. Was sie damit meint? Es geht in Eisenhüttenstadt immer um die Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, also um das, was der Sozialismus sein wollte, das bessere Gesellschaftssystem nämlich, und der Realität, also dem Alltag der Menschen. Bis zum März können sie selbst gucken. Und während in Eisenhüttenstadt Kunterbuntes zu sehen ist, sind im Louvre die Narren los. Figure de fou. Die Frankfurter Allgemeine bespricht diese Ausstellung, die sich mit der Inkarnation des Irren in der abendländischen Kunst zwischen Spätmittelalter und Romantik befasst. Ein Rundumschlag, der ziemlich furchterregende Exponate einschließt, auch, Zitat, Narrheiten auf imperialer Ebene. 1514 etwa schenkte Kaiser Maximilian Heinrich VIII. Einen Helm mit Hörnern und Brille. Er prangt über dem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen und sieht so furchterregend aus, dass man sich wundert, dass nicht allein schon dieses Utensil jeden Gegner zuverlässig in die Flucht schlug. Seltsam gruselig wird es in der Süddeutschen Zeitung, wenn Felix Stephan eine neue Software beschreibt, die den Verlagen demnächst zur Verfügung steht. Sie soll in der Lage sein, die Verkäufe eines Buches mit einer durchschnittlichen Trefferquote von 85% vorauszusagen, in einzelnen Bereichen zwischen 95% und 99%. Kalkulierbare Bestseller? Das warten wir erstmal ab, sind aber mit der Kulturpresseschau jetzt fertig. Pünktlich zu 100%.